ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt und regional.
Mit Sandra Schwarte. Die Ärztin Jenny de la Torre Castro war so etwas wie das Herz für die Schwächsten in Berlin. Sie behandelte in einer eigens dafür eingerichteten Praxis obdachlose Menschen viele, viele Jahre und wurde für ihre Arbeit unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Gestern ist Jenny de la Torre Castro gestorben. Liane Gruß mit einem Nachruf.
Aufgewachsen ist Jenny de la Torre Castro in den peruanischen Anden. Aufgrund des Ärztemangels in ihrer Heimat stand ihr Berufswunsch schon in der Kindheit fest.
Ich wollte einfach nur Ärztin werden, weil ich durch meine Eltern gelernt habe, auch mit offenen Augen durchs Leben zu gehen. Und ich habe viele Menschen gesehen, die nicht zum Arzt gehen, nur weil sie kein Geld haben. Weil es gab damals keine Versicherung oder sowas. Und die Leute mussten immer bezahlen.
Sie bewirbt sich später für ein Stipendium in der sozialistischen DDR. 1976 war das. Studiert erst in Leipzig und kommt für die Facharztausbildung nach Ost-Berlin, wo sie an der Charité zur Kinderchirurgin ausgebildet wird.
Ich habe damals gedacht, naja, dann, wenn es da so ein Land ist, dann geht es dort nicht ums Geld, wenn man Ärztin wird. Das heißt, es geht nur um die Menschen.
Nach dem Studium geht Jenny de la Torre Castro zurück nach Peru. Doch ihr Abschluss wird dort nicht anerkannt. Zurück in Berlin arbeitet sie als Ärztin beim Projekt Schwangere und Mütter in Not.
Da habe ich erstmal meine erste Schule gemacht, was soziale Probleme sind, was obdachlose Frauen, was sie für Probleme haben. Und ich glaube, kein Mensch allein ist dafür schuldig, dass was mit seinem Leben passiert. Die Gesellschaft trägt eine Mitverantwortung.
Ihre erste eigene Praxis für Obdachlose eröffnet Jenny de la Torre Castro 1994. Am Ostbahnhof in einem 12 Quadratmeter kleinen Kellerraum ohne Fenster. Sie ist da, wo sich obdachlose Menschen aufhalten und hat viel zu tun. Schon 1997 erhält sie für ihren Einsatz das Bundesverdienstkreuz, 2002 die Goldene Henne. Von dem Preisgeld gründet sie noch im selben Jahr die Jenny de la Torre Stiftung, mit der sie unbürokratisch medizinische Hilfe für Obdachlose organisieren möchte. Viele Auszeichnungen folgen. Jenny de la Torre Castro vertraut den Menschen und glaubt an sie.
Ich sage immer, man muss den Menschen individuell sehen, nicht über einen Kamm scheren. Und nach 25 Jahren höre ich immer noch andere Geschichten. Alles, was wir brauchen, ist Liebe, Familie, Freunde und eine Aufgabe.
Jenny de la Torre Castro, gestern ist sie gestorben. Sie geben sich am Telefon als Enkel, als Tochter oder Polizist aus und bringen dann ältere Menschen dazu, ihre gesamten Ersparnisse herauszugeben. Das ist der sogenannte Enkeltrick und der gehört längst zur organisierten Kriminalität. Internationale Ermittler und Staatsanwälte berieten heute in Teltow, wie Angehörige sich schützen können. Unser Reporter Felix Leitmeier hat mit einem der Konferenzteilnehmer gesprochen.
Die Masche ist nicht neu, aber sie funktioniert. Täglich werden in Deutschland Menschen angerufen, oft Ältere, gezielt ausgesucht, weil ihr Vorname im Telefonbuch auf ein gewisses Alter schließen lässt. Dann beginnt das Schauspiel. Die Polizei hat einen echten Schockanruf nachsprechen lassen.
Ja, hallo?
Hallo, Mama!
Was ist denn?
Ich hatte einen Autounfall!
Mehr als 6600 Fälle von Enkeltrick und Schockanruf hat das BKA im vergangenen Jahr laut Kriminalstatistik registriert. Rund 1500 hat die Polizei demnach aufgeklärt. Die Schadenssumme geht in die Millionen. Der Enkeltrick-Experte des Berliner LKA, Sebastian Höhlich, kennt die aktuelle Masche der Betrüger. Nach Todesanzeigen suchen, die Nummer des Verstorbenen im Telefonbuch finden und anrufen.
In der Regel geht ja dann die Witwe ans Telefon. Dann geht das sogar so weit, dass man sagt, am Freitag ist doch die Beerdigung. In diesem sehr, sehr labilen Zustand sind die Geschädigten noch wesentlich angreifbarer und denken dann überhaupt nicht nach.
Viele glauben, das passiert mir nicht. Das wissen die Betrüger und bleiben hartnäckig.
Sie rufen von morgens bis abends an. Das geht 20, 30, 40 Mal ohne Erfolg. Aber beim 41. Anruf, da hat man dann leider Erfolg.
Dahinter stecken Profis, die in großen Callcentern arbeiten, sagt der Kriminalhauptkommissar.
Das sind Berufskriminelle. Sie stehen morgens auf und begehen Straftaten. Sie haben Ableger in allen Ländern.
Genau deshalb treffen sich heute Ermittler aus ganz Europa bei einem Treffen in Teltow. Die Konferenz in Teltow habe vor allem ein Ziel.
Wir werden dort Bekämpfungsstrategien entwickeln. Da geht es natürlich in erster Linie auch darum, dass unsere Rechtssysteme auch miteinander abgeglichen werden.
Die Polizei müsse länderübergreifender, unbürokratischer und schneller arbeiten, findet Sebastian Höhlich. Es sei aber auch wichtig, dass sich jeder Einzelne gegen die Enkeltrickbetrüger wappnet.
Wenn ihr am Wochenende bei der Oma seid, redet darüber, bei Kaffee und Kuchen, klärt auf, dass es diese Masche gibt. Am besten ist es, sich umgehend aus dem Telefonbuch streichen zu lassen.
Der Kommissar empfiehlt, mit Angehörigen ein Codewort auszumachen, um sich am Telefon erkennen zu können. Und am besten einfach auflegen.
Tricks gegen den Enkeltrick, RBB 24 Inforadio-Reporter Felix Leitmeier war das. Nach Brandenburg. In 20 Jahren will das Bundesland ja klimaneutral wirtschaften. Das heißt, dass alle in der Wirtschaft verursachten Treibhausgase kompensiert werden müssen. Wie die Unternehmen im Lande darauf vorbereitet werden können, das hat ein Gutachten der Wirtschaftsforscher der Prognos AG heute im Brandenburger Landtag vorgestellt. Unser landespolitischer Reporter Thorsten Südow war dabei.
Das Rüdersdorfer Cemex-Zementunternehmen und auch das ArcelorMittal-Stahlwerk in Eisenhüttenstadt brauchen für ihre Produkte viel Energie und setzen dabei große Mengen des klimaschädlichen Kohlendioxids frei. Um die Arbeitsplätze und wichtige Produkte in Brandenburg zu halten und Klimaneutralität anzupeilen, schlagen die Wirtschaftsforscher von Prognos vor, unter anderem dort das Kohlendioxid künftig abzutrennen. Prognos-Projektleiter Sebastian Lübbers.
Der CO2-Preis wird langfristig und mittelfristig steigen. Das heißt, hier haben wir einen wirtschaftlichen Druck für diese Unternehmen, dass sie die Emissionen wegbekommen. Und ein Teil wäre dann die Abscheidung. Neben vielen anderen Transformationstechnologien wäre aber die Abscheidung ein zentraler Meilenstein für diese Branche, um auf netto Null zu kommen.
Im Prognosgutachten werden für die Kohlendioxidabscheidung im Land Brandenburg bis zum Jahr 2045 Investitionskosten von 2,4 Milliarden Euro errechnet. Hinzu kommen mehr als 1 Milliarde Euro für ein Leitungsnetz, um das Kohlendioxid von Brandenburgs Industriestandorten wegzutransportieren. Brandenburg werde nicht zur CO2-Lagerstätte, sagt Wirtschaftsminister Daniel Keller von der SPD.
Die derzeitigen Diskussionen sind so, dass wir uns eine Offshore-Speicherung oder eine Speicherung in den nordeuropäischen Ländern vorstellen können. Eine Speicherung in Brandenburg ist derzeit nicht vorgesehen bei der Landesregierung. Wir wollen aber vor allem das leitungsgebundene System aufbauen, um das zu ermöglichen.
Die Brandenburger Landesregierung werde sich jetzt daran machen, eine Strategie zum Umgang mit Kohlendioxid zu erarbeiten. Gemeinsam mit Unternehmern, deren Firmen noch viel Kohlendioxid freisetzen, aber auch mit Unternehmern, die aus Kohlenstoff und Elektrolysewasserstoff synthetische Treibstoffe herstellen. Kritische Worte für die Pläne zur Abscheidung, zum Transport und zur Lagerung von CO2 findet Axel Kruschert vom Brandenburger Bund für Umwelt und Natur.
Es ist jetzt schon klar, dass kein Unternehmen diese Technologie einführen wird, ohne hochsubventioniert zu sein. Also sie müssen viel Steuergeld hineinstecken, damit das überhaupt wirtschaftlich wird. Dieses Geld fehlt dann an anderer Stelle, wo es meiner Ansicht nach viel sinnvoller eingesetzt werden könnte.
Zeitdruck und Entscheidungsdruck sind da. Laut Prognosgutachten müssten für die Klimaneutralität im Jahr 2045 6,2 Millionen Tonnen Kohlendioxid in Brandenburg durch die CCS-Technologie vermieden werden.
Thorsten Südow war das aus Potsdam. Wir blicken nach Berlin. Fast 100.000 bedürftige Menschen versorgt hier die Tafel über ihre Ausgabestellen. Zehntausende sind es auch in Brandenburg mit Lebensmitteln. Und jetzt sucht die Tafel für den Sommer dringend freiwillige Helfer. Die Arbeit der Helfer hat sich unsere Reporterin Anke Michel am Großmarkt in der Beusselstraße zeigen lassen.
Tausende Kisten voll mit Lebensmitteln stapeln sich hier in der riesigen Halle und es riecht auch ordentlich nach Obst und Gemüse. Salat, Äpfel, Bananen, Frühlingszwiebeln, Auberginen, Nudeln, Schokoriegel, Paletten voll mit Ketchup. Von allem scheint es hier etwas zu geben. Das sind Sachen, die Bäckereien und Supermärkte gespendet haben. Sie werden dann von den ca. 30 Sprintern der Tafel hierher gebracht. Und in der Halle stehen dann die ehrenamtlichen Mitarbeitenden an großen Tischen und sortieren alles. Die zupfen zum Beispiel also welke Blätter ab oder entsorgen schlechte Ware. Und für diese Aufgabe werden noch mehr Ehrenamtliche gesucht. Tabea Pauli ist Sprecherin bei der Tafel. Frau Pauli, worum geht's denn da genau?
Ja, bei uns ist es so, dass im Sommer auf jeden Fall die Lebensmittel schneller schlecht werden. Das heißt, wir müssen noch schneller sortieren und wieder ausgeben. Und dafür brauchen wir besonders viele Leute. Außerdem ist natürlich die Sommerzeit die Urlaubszeit. Das heißt, viele Ehrenamtliche sind im wohlverdienten Urlaub. Und deswegen brauchen wir möglichst viele helfende Hände.
Die Ehrenamtlichen, die hier neu anfangen möchten, für die gibt es dann auch besondere Events, ne? Was ist denn da geplant?
Ja, genau. Wir haben jetzt im Juni gestartet, dass wir eine After-Work-Schicht eingeführt haben. Da kann man ab 17 Uhr bei uns helfen. 17 bis 21 Uhr ist so die angedachte Zeit. Und im Juli haben wir ein besonderes Event geplant, am Freitag vor dem Rave the Planet. Da gibt es bei uns eine Techno-Sortierschicht, auch von 17 bis 21 Uhr mit guter Musik und guter Laune ins Wochenende starten.
Spaß bei der Arbeit haben die Mitarbeitenden hier, so wie es aussieht, auf jeden Fall. Es läuft auch jetzt zum Beispiel Musik im Hintergrund. Es herrscht hier so eine fröhliche Arbeitsatmosphäre. Susanne ist eine der Ehrenamtlichen hier. Wie lange machst du das hier schon?
Ich mache das jetzt seit etwas mehr als 2 Jahren, regelmäßig einmal in der Woche. Man lernt sehr viele unterschiedliche Menschen hier kennen. Die Arbeit ist sinnvoll. Ich selber bin nicht mehr berufstätig, habe also auch die Zeit und finde das auch eigentlich gut, wenn man was Vernünftiges, Sinnvolles nochmal machen kann. Aber es kommt wirklich dazu, dass es sehr viel Spaß macht.
Die neuen Helfenden, die hoffentlich schon in den Startlöchern stehen, die können sich gerne per Mail an die Berliner Tafel wenden und die werden dann hier auch in Schichten gerne eingeteilt.
Die Berliner Tafel sucht für den Sommer Helfer. Anke Michel war das mit ihrem Bericht.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Dass Auktionen nicht nur was für richtig gut betuchte Leute sind, will das Berliner Auktionshaus am Grunewald beweisen. Hier sind auch Familien mit Kindern und Haustieren erlaubt, Nachfragen zu bestimmten Objekten nicht peinlich. Sebastian Gräber hat das Auktionshaus mitbegründet.
Wir fangen halt bei 100 Euro an, gehen bis 20.000, 30.000 Euro in den Startpreisen. Das heißt, niemand ist ausgeschlossen. Also für 100 Euro kann man schon was ersteigern. Und wenn man sich bei irgendeinem Laden wie Ikea oder so ein Print kauft, kostet der meistens auch schon gerahmt 100 Euro oder so. Deshalb, also hier kriegt man halt echte Kunst. Für jeden ist was dabei. Von Studenten bis zur Person mit einem Privatmuseum.
Auch zugucken ist erlaubt. Niemand muss etwas ersteigern. Mit diesem Plan ist auch Alina Merkau an diesem Tag hier. Für die Fernsehmoderatorin ein Privatvergnügen. Aber ihr ursprünglicher Plan will wohl nicht aufgehen.
Eigentlich hatte ich nichts im Blick und bin mehr oder weniger auch mal aus Spaß an der Freude hier, um mal so eine Auktion mitzuerleben. Und jetzt gibt es ein Bild. Es ist ein Bild von Heinz Mack. Dieses ist es. Da sitzt man hier und dachte, man ist mehr oder weniger Zuschauer und dann steckt man mittendrin, wie es halt so ist.
923 Kunstobjekte, in der Szene Lotz genannt, sollen an diesem Abend versteigert werden. Alina Merkaus Lieblingsbild zeigt neonfarbene Streifen, die ineinander laufen. Schon von Weitem in den Auktionsraum hineinstrahlend zählt es zu den Highlights heute, erklärt Auktionshausgeschäftsführerin Lena Winter.
Das ist Heinz Mack. Das ist einer der drei Mitbegründer von der Zero-Bewegung. Die hat sich 1959 gegründet. Gerade diese sehr farbigen Druckgrafiken von Heinz Mack sind sehr gefragt. Auf 2.000 Euro geschätzt. Im besten Fall geht's auf 4.000, vielleicht sogar 5. Wir werden sehen. Wir drücken die Daumen.
Kunst nicht den Millionären überlassen, denn dafür macht sie zu viel Spaß. Das ist das Motto, unter dem das Auktionshaus am Grunewald gegründet worden ist. Es geht los. Der lange, schmale Raum ist bis zur Ausgangstür voll mit Menschen. Vorne am Tisch mit Auktionshammer Lena Winter.
Hallo und herzlich willkommen.
Und tatsächlich, ein Kunstwerk geht schon mal nur im dreistelligen Bereich über den Auktionstisch.
750 Euro zum...
Und dann geht es um die Druckgrafik von Heinz Mack, für die auch Alina Merkau fleißig bietet.
6.000 Euro sind online geboten. 6.000 Euro zum ersten. 6.000 Euro zum zweiten. 6.500, vielen Dank. 6.500 Euro sind im Saal geboten.
Es geht weiter im Sekundentakt.
8.000 Euro sind online geboten. 8.000 Euro zum ersten. Und 8.000 Euro... zum zweiten und 8.000 Euro zum dritten.
Bieterin Alina geht leer aus, aber sie trägt's mit Fassung.
Ich habe mit meinem Mann gewhatsappt und wir haben uns eine Grenze gesetzt und ich hatte ja meine beste Freundin dabei, die hat mich noch Mühe weitergetrieben. Und dann haben wir aber alle drei gesagt, jetzt ist Schluss. Aber ja, ich hätte es gern gehabt, ich mag es sehr.
Tja, so ganz günstig sind auch die Kunstobjekte hier nicht. Aber das Gute, einfach nur zugucken und beim Bieten der anderen mitfiebern, das ist ja in diesem Auktionshaus durchaus erlaubt.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Sandra Schwarte.
Sie wollen mehr kompakte News aus Berlin und Brandenburg? Dann gleich den Podcast abonnieren. Zum Beispiel in der ARD Audiothek.